Schön, dass du hier bist. Schön, dass du es geschafft hast, hier hinzukommen. Und die, die auch predigen oder vielleicht auch Anbetung machen, kennen vielleicht das Gefühl, dass man eine Predigt vorbereitet und dann ändert man schon mal das Thema und dann ändert sich das Thema wieder. Und dann, der Sonntag kommt immer näher und man denkt immer noch, ist das das Richtige oder nicht? Wer von euch kennt das oder hat das schon mal erlebt? Keiner. Gar, doch ein paar. Das macht mich nicht schwach hier vorne. Aber heute Mitteilungsteil war ein Beitrag von Eugen. Und du hast mir quasi die Einleitung geklaut. Das finde ich gut. Ich wollte in der Einleitung nicht über euch reden als Familie, sondern über das Planen. Der Sommer rückt näher. Und damit auch die, was kommt auch mit dem Sommer? Kinder, was kommt in dem Sommer? Wie bitte? Ferienzeit. Das ist eigentlich so das Wichtigste, ne? Das Wichtigste an der Schule sind die Ferien. Und wer hat in den Ferien schon etwas geplant? Also wer von den Kindern weiß schon, so was ungefähr in den Ferien gemacht wird? Ja, sind ein paar. Genau, also es können Ausflüge sein, vielleicht in den Zoo. Vielleicht Go-Kart fahren, vielleicht noch irgendwas anderes. Man fährt in den Urlaub, man gestaltet seine Ferien mit verschiedenen Aktivitäten. Man übernachtet vielleicht bei Freunden oder bei Oma und Opa. Und nach den Sommerferien folgt vielleicht bei einigen der Schulwechsel oder die Einschulung. Und dann muss man auch planen, wie ist der Schulweg. Dann wird von Experten empfohlen, in den Sommerferien, gerade wenn Kinder eingeschult werden, schon mal den Schulweg ablaufen, damit sie dann sicher sind. Man muss gucken, wie fährt der Bus oder muss ich mein Kind vielleicht bringen. Aber nicht nur die Kinder planen, sondern auch die Erwachsenen. Wer möchte zum Beispiel in diesem Jahr noch sein Gartenhaus streichen? Hat das jemand noch geplant? Ja, da sind schon welche. Okay, wer möchte in diesem Jahr sein Auto wechseln? Da sind auch noch welche. Wer möchte in diesem Jahr etwas umbauen am Haus, draußen im Garten? Das sind wieder ein paar. Wer möchte in diesem Jahr vielleicht noch umziehen? Ja, das sind noch ein paar. Welche, von denen ich das auch nicht erwartet habe, aber gut. Und jetzt ist die Trefferquote relativ hoch, da bin ich mir sicher. Wer möchte ein Kinderzimmer einrichten noch in diesem Jahr? Das sind auch welche dabei. Und es gibt sogar Menschen, die haben so einen Lebensplan. Man plant zum Beispiel, wie möchte ich heiraten? Man hat zwar noch keinen Freund, ist noch nicht verlobt, aber wie möchte ich heiraten? Wann möchte ich heiraten? Wie soll meine Familie nachher aussehen? Es gibt Menschen, die planen schon ganz früh den Beruf. Da wird das Kind mit 12 Jahren nach Australien zum Austausch geschickt, damit auch alles so läuft, wie es soll. Sportler haben eine Karriereplanung und die nehmen den Arbeitgeber oder den Verein so, dass es in die eigene Karriereplanung passt. Es gibt auch Menschen, die haben eine Löffelliste. Kennt ihr die Löffelliste? Da steht alles drauf, was man noch tun will, bevor man die Löffel abgibt. Es gibt Menschen, die haben auch so eine Löffelliste, was sie in ihrem Leben noch erreichen möchten und planen das. Und selbst wir als Gemeinde planen Aktivitäten, planen Termine. Es wird ein Erntedankfest geplant, das Weihnachtsprogramm, wenn das im Oktober angefangen wird zu planen, dann ist es eigentlich schon zu spät. Jungschau- und Teenie-Freizeit haben wir gestern auch gehört, dass die Planung bedarf, Männer- und Frauenfreizeit und selbst das Planungswochenende bedarf einer Planung. Und wenn man sich das Ganze so anschaut und so wie Eugen es ja auch gerade gesagt hat, jetzt kommt vieles auf euch zu, jetzt müsst ihr vieles planen, es muss an vieles gedacht werden. Planung nimmt einen ganz großen Teil in unserem Leben ein. Wir machen uns viele Gedanken und Sorgen und wir sind uns ziemlich sicher, dass das Ziel kann nur durch gute Planung erreicht werden. Weil wenn es nicht so wäre, dann würden Eugen und Nelly sagen, wir buchen den Flug, der Rest ist uns egal, der Rest kommt schon irgendwie. Und in der Bibel gibt es auch einen Mann, der etwas geplant hat. Und es ist für diesen Mann auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Und deswegen geht er in die Synagoge und bindet für diese Planung auch den Hohepriester ein. Der Mann hat ein Ziel, Er möchte die jüdische Kultur, die jüdische Gemeinde und die Lehre der Juden erhalten und schützen. Und er, ja, die Methoden, das zu tun, es geht um die Ermordung der Menschen, die dieser neuen Glaubensrichtung nachgehen, die durch Jesus Christus das Judentum vergiftet hat. Das können wir in Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2 nachlesen. Apostelgeschichte 9, 1 und 2. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Saulus war es sehr wichtig, dieses Ziel zu erreichen. Und deswegen war er auch gut organisiert, damit alles glatt läuft. Und diese Zielerreichung, die Christen zu beseitigen, erforderte eine sehr gute und akribische Planung. Es sollte alles offiziell sein. Er wollte nicht einfach so nach Damaskus fahren und dort die Christen einfach umbringen. Nein, er wollte es ganz offiziell. Er wollte es schriftlich haben, dass er das machen darf, dass er ja sein Ziel erreicht. Und bei Saulus ist es so, dass wir auch wissen, dass er bei der Ermordung von Stephanus schon seine Finger im Spiel hatte, weil in Apostelgeschichte 8, Vers 1 steht, dass er dieser Ermordung zugestimmt hatte. Aber auf dem Weg nach Damaskus durchkreuzt Gott seine Pläne radikal. Er stoppt ihn radikal und Saulus fällt vom hohen Ross runter auf die Erde. Warum verfolgst du mich, Saulus? Was ist eigentlich das Ziel deiner Planung? Und der Einzug nach Damaskus von Saulus war jetzt nicht hoch auf einem Ross als wutschnaubender Mörder mit der Lizenz zum Töten, sondern es war ein Einzug blind, verunsichert und an der Hand geführt. Seine Planung, sein Plan ist absolut nicht aufgegangen. Und weil sein Plan nicht aufgegangen ist, hat er sein Ziel auch nicht erreicht. Und wir als Kinder Gottes, wir sagen, ah, es ist für uns doch absolut nachvollziehbar. Ist doch genial, Gott hat eingegriffen, weil das Ziel war ja, dass Kinder Gottes sterben sollten. Also ein Plan, der nicht gut war. Bei einem Plan, der nicht gut ist, ist doch logisch, dass Gott eingreift und das unterbindet. Also für uns nachvollziehbar. Dieselbe Person, jetzt nicht mehr Saulus, sondern Paulus genannt, ein paar Jahre später. Paulus plant wieder, aber nicht gegen Gottes Werk, sondern für die Kinder Gottes, zu denen er jetzt gehört, die jetzt seine Geschwister sind. Und wir haben gerade das Lied von David gehört, komm zu dem Heiland, komme noch heute. Dem ist Paulus gefolgt und er ist jetzt ein Kind Gottes. Er hat eine erste Missionsreise abgeschlossen und wenn man zurückblickt, war sie sehr erfolgreich. Gerade die Heiden, nicht die Juden, sondern die Heiden, haben die frohe Botschaft aufgenommen, wie ein trockener Schwamm Wasser aufnimmt. Es wurden Gemeinden gegründet, sind Menschen zu Gott gekommen und die Schar derer, die jetzt Gott verherrlichen, hat sich vermehrt. Und zugleich war diese erste Missionsreise auch sehr gefährlich und auch sehr schmerzhaft für Paulus. Zeitweise war er auf der Flucht vor den Menschen, die ihm nachgestellt haben, die ihn töten wollten. Er wurde von dem rasenden Volk, die ihn nicht aufnehmen wollten, gesteinigt und geschlagen und sie haben erst aufgehört, auf ihn einzutreten und ihn mit Steinen zu bewerfen, als sie dachten, dass er tot ist. Es gab also Menschen, die ihn eher tot als lebendig haben wollten auf dieser Reise und trotzdem kann man sagen, sie war erfolgreich. Gott hat gewirkt. Und von dieser Reise kehrt er nach Antiochia zurück, wo er auch gestartet ist. Und da möchte ich auch einsteigen. Er ist dort in Antiochia und da sich viele Heiden bekehrt haben, was vorher halt nicht so war, es ging vorher nur um die Juden, da war es einfach wichtig, nach Jerusalem zu fahren, zu einem Treffen mit den Aposteln und Ältesten, und eine Besprechung durchzuführen, weil die Situation für die Gemeinde neu war. Bisher hatten sich immer nur Juden bekehrt oder nur Juden waren zur Gemeinde und jetzt waren es Heiden. Wie soll man damit umgehen? Wie soll man damit vorgehen? Und sie treffen sich dort, also Paulus mit den Aposteln und Ältesten in Jerusalem, und sie stecken eine gemeinsame Vorgehensweise mit den neu bekehrten Heiden ab. Das heißt, sie sprechen zum Beispiel mit Petrus und so weiter. Wie gehen wir jetzt damit um? Müssen sich die Heiden erst zum Judentum bekehren und von Judentum zum Christentum? Wie soll da vorgegangen werden, damit die Gemeinde Christi als Ganzes harmoniert und damit da deswegen keine Unstimmigkeiten und Streitigkeiten kommen? Und sie bringen einen Beschluss auf den Weg, und Paulus und noch ein paar Brüder bringen diesen Beschluss zu der Gemeinde in Antiochia. Und ich finde es interessant, wie die Gemeinde in Kapitel 15, Vers 31 auf diesen Beschluss reagiert. Also sie schreiben denen, dass es Unstimmigkeiten gab, weil einige gesagt haben, ja gut, ihr könnt euch nicht direkt zum Christentum bekehren, weil ihr seid ja Heiden, dann müsst ihr erst Juden werden und es gibt diese und diese Vorschrift, die ihr erst einhalten müsst, damit ihr es dürft. Und dann sagen sie, okay, ich sag mal ab Vers 29, das ist das, was sie eigentlich von den Heiden wollen, die sich zu Christus bekehrt haben, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht, lebt wohl. Also das ist das, was denen auf den Weg mitgegeben wurde. Das sind quasi Vorschriften. Und in Vers 31 lesen wir, und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Ich finde es interessant, dass die Gemeinde durch eine Anweisung getröstet wird. Wobei dann auch nachzuvollziehen ist, dass sie einfach die Sicherheit haben, dass sie in diese Gemeinde, dass sie zu Christus gehören, obwohl sie vielleicht nicht diese, gesetzlichen Vorschriften eines Juden erfüllen. Deswegen hat es sie wahrscheinlich getröstet. Nachdem dieser Beschluss dort angekommen ist, bleibt Paulus auch in Antiochia, aber dort hält er die Füße nicht still. Vers 35 und 36, Paulus und Barnabas hielten sich aber in Antiochia auf und lehrten und verkündigten zusammen mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Paulus plant wieder. Paulus hat einen guten Plan. Es geht darum, die neuen Kinder Gottes zu besuchen und sie zu stärken. Bevor es aber losgeht, gibt es ein paar Unstimmigkeiten mit Barnabas. Barnabas war auf der ersten Missionsreise mit Paulus unterwegs. Und das führt dazu, dass die beiden sich trennen. Das heißt, dass die beide getrennte Wege gehen. Nicht im Glauben, aber im Wirken. Aber auch Paulus lässt sich auch von dieser Unstimmigkeit, von dieser, vielleicht unschönen Szene, nicht abbringen von seinem Plan. Er nimmt Silas mit und in Vers 40 lesen wir, Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Das heißt, Paulus und Silas machen sich auf den Weg und die Reise beginnt. Unterwegs finden sie sogar noch einen weiteren Mitarbeiter. In Lystra finden sie den Timotheus. Das ist ein Mann, der ein gutes Zeugnis hat von den Brüdern in seiner Gemeinde und in der Umgebung. Und Timotheus ist bereit, mit ihnen dieses Werk auch fortzuführen. Alles läuft nach Plan und das Ziel wird erreicht. Wenn wir Vers 41 lesen, und er durchzog Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Oder Kapitel 16, Vers 5. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Das heißt, die Gemeinde wird im Glauben gestärkt und die Zahlen nahmen täglich zu. Das heißt, es sind immer wieder Menschen zu Gott gekommen. Es haben sich immer wieder Menschen der Gemeinde angeschlossen. Und das ist schon was sehr Außergewöhnliches, weil ich würde jetzt mal behaupten, keiner von uns hat zu einer Zeit gelebt, vielleicht die Älteren haben es noch gerade mitbekehrt, wo sich so viele bekehrt haben. Aber die meisten von uns haben es nicht miterlebt, dass täglich welche hinzukommen zur Gemeinde. Dann wäre der Raum schon längst zu klein gewesen. Es läuft also sehr gut. Es ist erfolgreich, es läuft nach Plan. Aber dann läuft plötzlich nicht mehr alles nach Plan. Apostelgeschichte 16, 6 bis 8. Als sie aber nach Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. An diese Provinz Asia grenzt die Stadt Antiochia in Pisidien, und dort sind auch viele Heiden zum Glauben gekommen. Warum sollte Paulus nicht dahin gehen, um sie zu stärken, um ihnen Kraft zu geben, um ihnen Mut weiterzugeben? Was ist an diesem Plan falsch? Was ist mit den Städten und den Gemeinden in Perge, in Paphos, in Salamis? Da war er auch noch nicht. Es war doch sein Ziel und seine Planung, da wo er gewesen ist, da wieder hinzugehen und die Christen zu stärken. Und jetzt konnte er da nicht hin. Auch das geht nicht. Gott stellt sich in den Weg und verhindert die Verkündigung. Als Gott sich Saulus in den Weg gestellt hat vor Damaskus, da konnten wir es nachvollziehen. Aber hier, es geht auch um Gottes Werk. Es geht darum, dass das Wort Gottes weitergegeben wird und dass seine Kinder im Glauben gestärkt werden. Was, bitteschön, kann daran falsch sein? Gibt es in deinem Leben vielleicht auch mal Situationen, wo du nicht nachvollziehen kannst, warum dir Gott jetzt ein Stoppschild unter die Nase hält? Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, warum Gott? Ich tue es doch für dich. Warum dieser Mensch, der immer querschießt? Warum dieses eine Problem, das mich immer wieder am Dienst hindert? Es gibt viele Möglichkeiten, wo Gott uns stoppen kann, wo wir eigentlich etwas tun, was doch eigentlich für den Herrn ist. Da lande ich vielleicht im Krankenhaus statt im Gottesdienst. Ich wollte dem Herrn vielleicht predigen oder für den Herrn predigen, die Anbetung machen, einen Beitrag im Gottesdienst leisten. Unterwegs passiert ein Unfall und ich lande im Krankenhaus. Herr, warum? Ich wollte doch etwas für dich tun. Wie reagiert Paulus auf diesen Verkündigungsstopp? Geht er zurück nach Antiochia und sagt, gut, da ging es uns ja ziemlich gut, da steht ja geschrieben, lehrten und verkündigten zusammen mit noch vielen anderen das Wort des Herrn, also schöne Gemeinschaft, gute Gemeinschaft gehabt, kann er ja einfach zurückgehen. Oder wie wäre es damit, nach Jerusalem zu gehen? Da sind die Ältesten und die Apostel, die Gemeinschaft da ist auch sehr gut. Oder vielleicht einfach gar nichts mehr tun, weil wenn ich das Wort Gottes nicht verkündigen kann, das war ja mein Plan, dann soll ich vielleicht einfach aufhören damit. Nein, Paulus, er hält an diesem Ziel fest, Gottes Wort verkündigen und seine Geschwister stärken. Das ist immer noch sein Ziel, obwohl er gerade darin gehindert wird, obwohl seine Pläne gerade nicht zustande kommen. Und doch hier kommt nicht der Plan A, B, C zu tragen, sondern hier kommt Gottes Plan zu tragen. Und den lesen wir Apostelgeschichte 16 ab Vers 9. Und in der Nacht, wo sie in Troas sind, erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothras und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Mazedonien also, Philippi, nicht Asia oder Bithynien. Und Paulus gibt die Planung aus seiner Hand und übergibt sie Gott. Und was mir an dieser Stelle auch ganz wichtig geworden ist, bis zu diesem Hinweis und diesem Ruf nach Mazedonien saß Paulus nicht tatenlos herum. Er plante und reiste umher, um die Kinder Gottes zu stärken. War es falsch? Nein. Viele Christen tun nichts, bis ihnen Gott nicht ganz klar zeigt, was Gott mit ihnen vorhat. Einige Christen leben ihr ganzes Leben in der Erwartung auf diesen einen Auftrag des Herrn und sterben wartend, ohne sich für Gott und die Geschwister eingesetzt zu haben. Sie hatten keinen speziellen Auftrag oder keine spezielle Aufgabe und somit auch eigentlich nichts zu tun im Weinberg Gottes. Dabei, wenn wir die Bibel lesen, sie ist voll mit Aufträgen und voll mit Dingen, die wir für Gott tun können. Lasst uns diese Dinge tun, damit wir dann vielleicht von Gott auch mal ganz speziell einen Auftrag bekommen, den er uns zeigt. Wo er dir ganz speziell zeigt, was er zusätzlich mit dir vorhat. Und es gibt oft Prediger oder Predigten, die betonen ganz stark, suche deine Gabe, was ist deine Berufung, geh so lange in dich, bis du es gefunden hast. Ich habe nichts dagegen, aber ich wünsche dir, dass du es tust, dass du es nicht tust, indem du erst einmal nichts tust, weil die Bibel ist voll mit Aufträgen für dich und für alle Kinder Gottes. Paulus erreicht Philippi, das ist die bedeutendste Stadt in diesem Teil von Mazedonien. Und wenn wir jetzt gucken auf die Voraussetzungen, die Paulus hat, die sind eigentlich ja top. Er hat einen Plan direkt von Gott. Er ist in einer Stadt, die groß, wichtig und bedeutungsvoll ist. Also Gottes Plan plus diese groß und wichtige Stadt heißt gleich, Gott hat etwas Großes vor. Jetzt müssen sich eigentlich nur noch die Erfolge einstellen. Und ich hatte mir gedacht, okay, wenn ich jetzt vergleichen will, ist etwas erfolgreich oder nicht, brauche ich einen Vergleichswert. Ja? Das heißt, ich muss gucken, wie ist es vielleicht früher gelaufen. Und wenn wir jetzt einfach mal vergleichen, die erste Missionsreise mit der zweiten, da gucken wir jetzt mal in der Apostelgeschichte 13, Vers 14 und 15. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Das heißt, sie kommen nach Antiochia in Pisidien, kommen in die Synagoge, das ist ja das Zentrum, wo gelehrt wird. Und dort in der Synagoge wird dann die Schrift verlesen oder das Gesetz verlesen. Und dann sagen die Obersten der Synagoge zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Das heißt, sie werden von den Obersten der zentralen Versammlungsstätte dazu aufgefordert, das Volk zu lehren. Gehen wir jetzt auf die zweite Missionsreise, Apostelgeschichte 16, Vers 13. Und am Sabbattag, war vorher ja auch der Sabbattag, gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Okay, Sabbattag ist das Einzige, was gleich ist. Das, was sich unterscheidet, ist, es war nicht die Synagoge, das Zentrum, wo gelehrt wurde, sondern es war ein Fluss, wo sich Frauen getroffen haben. Sie wurden nicht aufgefordert, um das Volk zu ermahnen, sondern sie haben, ich sag mal, auf die Frauen, die vor Ort waren, eingeredet. Und wir haben auch vorgestern gehört, die Frauen zu der damaligen Zeit hatten nicht den gleichen Stellenwert wie die Männer. Wenn man das jetzt so vergleicht, kann es ja irgendwie ja nicht der richtige Weg sein, weil es läuft nicht so gut wie beim ersten Mal. Ein weiterer Vergleich in Apostelgeschichte 13, Vers 8 bis 12. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, »O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren?« Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Dieser Zauberer, der hat gestört. Der Zauberer hat die Menschen vor Ort, den Statthalter, negativ beeinflusst, sodass er nicht bereit war, das Wort des Herrn aufzunehmen. Und nachdem der Einfluss des Bösen beseitigt wird, bekehrt sich der Statthalter und nimmt die frohe Botschaft auf. Jetzt zurück zur zweiten Missionsreise in Philippi, Apostelgeschichte 16, 16-18. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang, Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Hier ist auch der böse Geist, der bei der Verkündigung des Wortes stört. Und dann gebietet Paulus diesem Geist, auszufahren. Und in derselben Stunde war diese Frau von diesem bösen Geist befreit. Und was jetzt, was passiert jetzt? Bekehrt sich jetzt auch der Statthalter? Nein, sondern Paulus und Silas werden zum Marktplatz geschleppt von dem Volk, ausgezogen, mit der Rute geschlagen und ausgepeitscht und in die dunkelste Kammer des Kerkers geschmissen. Es ist komisch. Es war doch Gottes Plan. Genialer Plan, Gott, könnte man doch meinen. Kerker statt Synagoge, eine Frau bekehrt sich, anstatt einer ganzen Schar von Heiden. War es vielleicht überhaupt Gottes Plan? Und wir waren gestern auf einer Verwandtschaftsfeier und hat ein Kind den Psalm 23 aufgesagt und mir ist ein Vers wichtig geworden. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Psalm 23, Vers 4. Auch wenn es ganz dunkel wird, auch wenn man meint, irgendwas läuft hier vielleicht nicht richtig oder vielleicht doch, wusste auch Paulus hier, Gott ist mit mir. Paulus ist nicht verzweifelt, er vertraut auf Gott. Und in diesem Kerker eingesperrt, die Hände und die Füße gefesselt und in so einem Balken festgemacht, sehr unbequem, beten die beiden und loben Gott laut, so dass alle es hören können. Was tun wir, wenn wir Gottes Weg nicht verstehen? Was tun wir, wenn wir vielleicht im Tal der Todesschatten unterwegs sind? Glauben wir dann noch, dass Gott mit uns geht? Vertrauen wir ihm so fest, dass wir ihn noch loben können in dieser Zeit? Wie ist deine Reaktion auf den unübersichtlichen Teil der Planung Gottes? Dort in Philippi geschieht ein Erdbeben, die Türen springen auf, alle können eigentlich fliehen, tun es aber nicht. Der Kerkermeister fragt die beiden: Was soll ich tun, um gerettet zu werden? Und er bekehrt sich zu Gott. Die Gemeinde in Philippi wächst, Person für Person. Trotz der Schwierigkeiten werden die beiden von Gott geführt. Oder man kann auch sagen, durch diese Schwierigkeiten werden sie von Gott geführt. Und was sehr interessant ist, Philippi ist die erste Gemeinde in Europa. Philippi war die erste Stadt in Europa, wo diese frohe Botschaft verkündet wird. Und wir können heute sagen, es ist bis hierhin gekommen und hat sich in ganz Europa verbreitet. Das erste Mitglied war eine Purpurhändlerin mit ihrem Haus. Es war eine Frau. Das zweite Mitglied dieser Gemeinde war ein Kerkermeister mit seinem Haus. Einer, der vor kurzem noch Selbstmord machen wollte. Es haben sich nicht der Statthalter oder der Synagogenvorsteher bekehrt. Es gibt ein Sprichwort, und man sagt, es kommt von Wilhelm Busch, weil er mal so ein ähnliches Sprichwort gesagt hat. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und ich will es einfach umformulieren und sagen, erstens kommt es anders und zweitens, weil Gott lenkt. Gottes Plan war es nämlich, nicht nur die Gemeinden zu ermutigen, den Kindern Gottes Trost zuzusprechen und die neue Kraft mit auf den Weg zu geben, sondern Gottes Plan mit Paulus war es, zu dieser Zeit die frohe Botschaft nach Europa zu bringen. Noch wenn es zu Beginn nicht so erfolgreich aussieht, der Samen, den Paulus sät, der fällt auf fruchtbarem Boden. Nein, es bekehren sich natürlich nicht 5.000 Menschen an einem Tag und dann nochmal 3.000 und täglich werden mehr hinzugetan. Trotzdem war es Gottes Plan. Und auf der dritten Missionsreise können wir sehen, dass Paulus diese Gemeinde noch einmal besucht. Wer möchte, kann dazu Apostelgeschichte 20, Vers 1 bis 6 lesen. Und nachher schreibt Paulus dieser Gemeinde einen Brief aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Und da möchte ich einen kleinen Teil daraus vorlesen. Philipper 1, Vers 3 bis 11. Das ist ein Brief an die Gemeinde in Philippi. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in der Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zum Ehre und zum Lob Gottes. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich nichts dagegen, wenn Paulus das an unsere Gemeinde schreiben würde. Es ist nur der erste Abschnitt, aber in diesem Brief wird die Gemeinde oft lobend erwähnt. Diese Gemeinde ist eine Freude für Paulus und er schreibt hier auch, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher an euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das heißt, Gott hat dieses Werk in dieser Gemeinde angefangen. Nochmal eine Bestätigung, dass es Gottes Plan war. Und auf dieser zweiten Missionsreise kommt Paulus auch noch durch große und bedeutende Städte in Europa. Thessalonich, Beröa, Athen und Korinth. Und es war nur möglich, weil Paulus Gottes Plan befolgt hat und ihm gehorsam war. Auch wenn es zu Beginn nicht so aussah, Gottes Plan war groß und perfekt. Trotz der Schwierigkeiten und Hindernisse war es Gottes Plan. Und wenn es bei uns mal nicht so läuft, wie wir es geplant haben, wenn sich Misserfolg einstellt, geben wir da nicht häufig einfach auf? Was ist eigentlich Misserfolg in unseren Augen? Und was ist Misserfolg in Gottes Augen? Unterscheidet sich vielleicht deine Sicht auf Gottes Sicht? Kämpft vielleicht auf deine Sicht mit Gottes Sicht, nur weil sich der Erfolg nicht einstellt? Paulus schreibt später in Römer 11, Vers 33 und 34, Römer 11, 33 und 34, O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wenn du Gottes Plan befolgst, ist es keine Garantie dafür, dass es immer glatt läuft. Und falls du weitere Beweise dafür brauchst, dass der Plan Gottes nicht immer eine Schnellstraße ist, wo alles perfekt läuft, dann kannst du ja gerne Abraham, Josef, David, Petrus oder all die anderen Männer Gottes und Diener Gottes fragen. Schwierigkeiten in unserem Leben oder Misserfolg sind nicht automatisch, Misserfolg ist nicht automatisch der falsche Weg oder ist nicht automatisch überhaupt nicht Gottes Plan. Jesus selber sagt in Johannes 15, Vers 20, Johannes 15, Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, sie werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. In unserem Leben, auf unserem Weg nach dem Plan Gottes, wird nicht alles perfekt laufen. Und ich wünsche dir und mir, dass wir uns ein Beispiel an Paulus nehmen, dass wir aktiv wirken für Gott und seinen Herrn. Und sollte Gott deine Pläne einmal durchkreuzen, dann lausche seinen Plan, den er für dich hat. Fehlt dir zu Beginn vielleicht der Erfolg in diesem Plan, dann lass dich nicht vom Teufel aus der Spur bringen und lass dir nicht vom Teufel einreden, dass es nicht Gottes Plan ist. Setze dein Vertrauen ganz auf Gott. Lege dein Leben in Gottes Hand, so wie Paulus es getan hat. Und dann kannst du dieses Sprichwort nicht als Unsicherheit aufnehmen, sondern als Trost für dich annehmen und dir sicher sein. Erstens kommt es anders und zweitens, weil Gott lenkt. Amen.